Ihr könnt meine Überschrift sehen. Wir haben uns ja in der Vergangenheit versucht, mit dem Römerbrief zu beschäftigen. Und zwar habe ich versucht und versuche es noch, den einfach mal für uns nutzbar zu machen. Das ist ja, denke ich mir, ein bedeutendes Stück der Weltliteratur, das kann man so sagen. Da kann man unendlich viel darüber sagen, aber für uns jetzt am Sonntag in der Predigt ist ja nur das wirklich relevant, was wir in unsere Praxis übernehmen können. Und da im Römerbrief, da ist natürlich eine Menge Dinge drin, die weit über das hinausgehen, was uns jetzt persönlich betrifft, weil Paulus da sehr viel grundsätzliche Fragen stellt. Und ich habe mir vorgenommen, immer so zu jedem Kapitel einen Gedanken rauszuarbeiten. Also nicht zu versuchen, den ganzen Abschnitt irgendwie zu verstehen, so Zeile für Zeile. Das wird eine neutestamentliche Vorlesung, aber eine Uni sind wir nicht. Sondern hier geht es ja darum, wir wollen lernen, wie wir in der Woche als Christen leben können. Und dazu will ich mal versuchen, einen Gedanken rauszufiltern aus diesem Kapitel, der für uns relevant ist. Also Römer 6, ich habe es mal überschrieben, als Erlöste zu leben. Wir haben ja angefangen, die ersten 5 Kapitel, da geht es grundsätzlich darum, dass Paulus mal aufzeigt, schaut mal vor euch weg, guckt euch mal an, was Gott eigentlich zu Recht von euch fordern könnte. Wie ist die Situation, in der wir Menschen ganz allgemein sind und was könnte Gott zu Recht von uns fordern? Also was sind wir Gott schuldig? Und wenn wir diese Frage mal zulassen, dann merken wir, dass wir Gott vor Gott schuldig sind. Und dann kommen wir eigentlich automatisch zu der Frage, die viele Menschen umtreibt, auch wenn sie sie vielleicht gar nicht so direkt ansprechen oder auch wenn sie verleugnen, dass es diese Frage gibt, wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Auch in dieser Frage, der ständig in der Gesellschaft wappert, wenn es einen Gott gibt, wie könnte er das zulassen, ist ja hinten dran, wie kann es trotzdem ein gnädiger Gott sein? Denn wenn wir uns Gott so vorstellen, dann kann er uns nur was nützen, wenn er uns gnädig ist. Denn die Situation, in der wir sind ja nicht besonders gut. Und Paulus hat diese ersten Kapitel eigentlich mit einem Satz abgeschlossen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Probleme, die entstanden sind, die sind auch gelöst durch Gott. In diese Probleme, in die Welt mit allem ist, was uns so umgibt, ist durch uns entstanden, durch den Sündenfall, wo wir gleich klären müssen, was das eigentlich ist. Aber all das hat Gott wirklich gelöst. Also die Probleme sind gelöst. Bei all den Fragen, die uns noch umtreiben in dieser Welt, wie kann das passieren, wie kann man das machen, wie ist das? Die Probleme sind im Grundsatz gelöst. Wir verstehen nur noch nicht genau, wie dieses Problem eigentlich aussieht und wie es gelöst ist. Aber es ist gelöst. Und daraus kommt bei Paulus die ganz logische Frage oder dieses Missverständnis der damaligen und auch der heutigen Welt. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollten wir weiterhin sündigen, damit die Gnade sich in vollem Maße auswirkt? Also wenn doch alles Gnade ist und wenn es gar nicht darauf mehr ankommt, was wir machen, dann ist es eigentlich doch wurscht, was wir machen. Wir können ja machen, was wir wollen. Gott hat die Probleme gelöst. Und was wir tun, wenn wir Falsches tun, wird ja nur dazu führen, dass die Gnade Gottes größer wird. Also auf uns kommt es doch gar nicht an. Oder kommt es auf uns an? Wie ist das eigentlich? Das ist das, was Paulus dann wissen will. Also was bedeutet das alles, wie Gott die Probleme dieser Welt, dieser Schöpfung gelöst hat? Was bedeutet das für uns? Und wenn wir soweit sind, die ersten Kapitel durch haben, müssen wir uns vielleicht nochmal an etwas Grundsätzliches versuchen, erinnern zu lassen. Der Römerbrief ist ein historischer Text. Er ist zwar Wort Gottes an uns, Gott spricht zu uns, aber Gott spricht durch eine historische Situation zu uns. Also der Paulus in einer bestimmten Lebenssituation zu einer Gemeinde, die auch in einer bestimmten zeitlich festgelegten Situation war. Es ist nicht so, im Römerbrief steht nur Grundsätzliches drin, sondern es steht drin, was grundsätzlich gilt und wie dieses grundsätzlich Geltende in der damaligen Situation, welche Konsequenzen das hatte. Und ich denke, das müssen wir uns immer bewusst machen. Also im Römerbrief ist Grundsätzliches erkennbar und er will auch Grundsätzliches erkennbar machen. Und die ersten 5 Kapitel, da geht es fast nur um Grundsätzliches. Also wie sind die Probleme entstanden und wie hat Gott sie gelöst? Das hat mit uns noch nicht mal so viel zu tun. Nur insoweit, dass wir diese Probleme gemacht haben. Also es geht um Grundsätzliches. So, und dann schreibt Paulus, was bedeutet das jetzt für euch, ihr Römer? Und an dieser Stelle habe ich mir die Situation, in der der Römerbrief entstanden ist, mal wirklich vor Augen geführt. Während ich das gemacht habe, hat mich die Christine ein paar Mal geschimpft. Wo bist du denn gerade wieder? Ich habe mir das richtig mal vorgestellt. Wie war die Situation, in der der Paulus damals war? Ihr müsst euch mal vorstellen, der Paulus war ja ein ehemaliger jüdischer Rabbi gewesen, also ein Gesetzeslehrer. Und das waren keine Leute, wie wir uns heute einen Pastor vorstellen, sondern das war von seiner Grundstruktur her, von seiner Sozialisation her, war das ein Handwerker, der ein ziemlich stinknormales Handwerk hatte. Der war Zeltmacher. Zeltmacher mussten große dichte Stoffe weben, das Wetter abgehalten haben. Und es ist damals noch mehr wahrscheinlich wie heute eine ziemlich stumpfsinnige Angelegenheit. Immer Schiffchen hin und her. Einen ganz dicken Stoff, ohne Muster. Es war ja wurscht, das muss das Wetter abhalten. Darum ging's. Und sehr lange Zeit, dann hat er sich rumgeplagt. Wir müssen uns den Paulus mal vorstellen. Dem ist es gegangen wie mir. Der hat schlecht gesehen. Das ist aus seinen Briefen erkennbar, dass er schlecht gucken konnte. Und der hatte noch schlechtere Brillen wie ich. Und das hat noch schlechter geklappt. Ich habe also zu Hause mich rumgeplagt mit, nehme ich jetzt mal eine neue Brille, die ist ganz toll. Aber das ist das Beste, was wir Menschen uns erteilen. Dann sehe ich euch ziemlich gut, dann sehe ich das nicht gescheit, nehme ich die, dann sehe ich das gescheit, sehe ich euch nur verschwommen. Mit sowas hat er sich rumgeplagt und dann immer hin und her das Ding. Und dabei hat er nachgedacht. Und dann saß einer, der hat nichts anders gemacht, wie das, was der Paulus da so gedacht hat und formuliert hat, zu Papier zu bringen. Aber das war kein Papier, wie wir das so sehen, glatt, wo du gut schreiben konntest, sondern das war Papyrus, also so ein Geflecht aus plattgeklopften Pflanzenstängeln mit einem Gänsekiel. Das war eine ziemlich hakelige Sache. Da konntest du nicht schreiben drauf, da konntest du nur einzelne Buchstaben malen. Und der arme Schreiber irgendwo am Ende des Römerbriefs, wenn wir auch seinen Namen kennenlernen, der hat versucht, all das, was Paulus laut gedacht hat, zu Papier zu bringen. Und dann müssen wir uns vorstellen, Paulus war ja weit weg von der Gemeinde in Rom, die er gar nicht kannte. Der kannte ja wahrscheinlich nur Erzählungen über die Gemeinde. Und wir wissen ja, wenn drei Leute uns über jemand etwas erzählen, den wir nicht kennen, dann kriegen wir drei Meinungen. Also Paulus konnte sich die Gemeinde nur schwer vorstellen. Und deshalb fängt er an, mal grundsätzlich das Evangelium darzulegen. Und dann ringt Paulus mit sich. Er wusste ja, er hat von Gott einen Auftrag, den es noch nie in der Weltgeschichte gab und auch nicht mehr geben wird. Er sollte dieses Evangelium, das Jesus in die historische Situation Judentum gebracht hat, sollte er in die römisch-hellenistische Welt bringen. Also in die Welt, so wie sie heute fast noch ist. Denn wir wurzeln in unseren Gedanken, zumindest hier im Westen, wurzeln wir darauf. Er musste also was ganz Wesentliches tun, ohne so richtig zu ahnen, was er da eigentlich tut. Das war eine ziemlich schwierige Geschichte. Und in dieser Situation, mit dieser langweiligen Arbeit, formuliert er seine Gedanken und der Schreiber schreibt sie auf. Und das ist dann zum Römerbrief geworden. Und deshalb versucht Paulus immer wieder neu zu überlegen, was gilt denn grundsätzlich und was gilt für die Situation damals der Römer. Und wir müssen uns die Situation der Römer mal vorstellen. Der Römerbrief, das war, oder die römische Gemeinde, das waren zusammengelaufene Haufen. Das war ja nicht an einer Stelle durch irgendjemand entstanden, sondern das waren die Menschen, die zu Jesus gefunden hat, aus ganz verschiedenen Kulturen, die sich alle in der Hauptstadt des Römischen Reiches irgendwie getroffen haben. Und die brauchten eine gemeinsame theologische Basis. Theologie ist ja, da sage ich mal, was Gefährliches unter Christen nicht sehr beliebt, weil Christen genauso denkfaul sind wie alle anderen Menschen. Wir Menschen wollen ja nicht grundsätzlich nachdenken, sondern wir wollen immer nur überlegen, was ist das Nächste, was müssen wir tun, was ist richtig, was ist falsch vielleicht. Aber Paulus zwingt sich und er zwingt uns und die Korinther, die Römer dazu, einfach mal grundsätzlich nachzudenken. Und das ist, denke ich, das, was wir heute Morgen, wir sind ja ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die relativ lange Christ sind, und ich denke, von denen kann man das mal verlangen, dass man grundsätzlich darüber nachdenken. Ist wie in der Schule. Da ist es ja auch so, Schüler möchten am liebsten nur, aha, was brauche ich für die nächste Schularbeit, dass ich eine gute Note kriege, alles andere interessiert nicht. Also darauf, und das, was ein Lehrer, wenn es ein guter Lehrer ist, machen ist, denk mal grundsätzlich über dein Leben nach, was willst du denn damit anfangen, warum machst du das, wo soll das hinführen? Also vor diesem Hintergrund entsteht der Römerbrief, und nur so, wenn wir uns das bewusst machen, können wir den auch wirklich verstehen. Also unsere Aufgabe ist es, was steht im Römerbrief Grundsätzliches und was bedeutet das bei uns? Das muss nicht immer dasselbe sein, wie es in Rom der war, sondern wir müssen fragen, was ist für uns das Relevanteste? Und das, was wir alle irgendwo merken werden, ist, unsere Ressourcen sind begrenzt. Wir können immer viel weniger machen, wie man eigentlich machen müsste. Also alles, was wir tun, müsste eigentlich zu Frust führen, weil wir nicht alles tun können. Wir können nicht unseren, du Manuela hast es ja beschrieben, auf der einen Seite, du möchtest hier sein, aber du möchtest auch deinem Kind irgendwie gerecht werden und dem, was ihm notwendig ist. Und beides gleichzeitig kann man nicht, manchmal. Also unsere Ressourcen, all das, was wir tun sollten und was notwendig wäre, ist begrenzt. Also wir müssen immer gucken, was ist jetzt das Wichtigste. Mehr kriegen wir sowieso nicht hin. Gut. Und das möchte ich einfach mal dadurch tun, dass wir einfach mal den Themen folgen im 6. Kapitel. Zu Hause könnt ihr den ja mal ganz lesen, das ist mal interessant. Weil erst würdet ihr mal denken, wie kommt der Rainer dann auf die Predigt, die er heute gehalten hat. Da steht auch was ganz was anderes. Aber ich habe mal versucht, mich an den Themen entlang zu hangeln, die der Paulus so im Hintergrund hatte, bei seinem Nachdenken, bei seinem Schiffchen hin und her. Und gar nicht so sehr, jetzt Vers für Vers, aha, da sagt er das, da sagt er das. Und anfangen tut das, dass Paulus sich mal wahrscheinlich nicht zum allerersten Mal versucht, nochmal daran zu erinnern, was ist Sünde ihrem Wesen nach eigentlich? Und das ist auch etwas, was wir neu machen müssten. Denn wenn wir uns immer nur an diese Antwort halten, die wir dann so innerlich spontan geben, dann werden wir garantiert immer uns im Kreis drehen. Denn die spontane Antwort, wenn wir mal überlegen, was ist Sünde, kommt meistens raus, aha, es gibt richtige Dinge und es gibt falsche Dinge. Und wenn man die richtigen Dinge tut, dann ist das keine Sünde. Wenn man die falschen tut, dann ist das Sünde. Nur, das Problem bei der ganzen Kiste ist, dass diese Frage eigentlich schon die Sünde ist. Denn, und das wird erst deutlich, wenn wir uns mal fragen, wie ist denn die Sünde entstanden? Wie ist die Sünde in die Welt gekommen? Und die Sünde ist in die Welt gekommen, sagen wir als fromme Christen, weil wir uns gegen Gott entschieden haben. Aber das ist nur ein Allgemeinplatz. Was bedeutete das denn, dass sie sich gegen Gott entschieden haben? Wodurch ist also die Sünde in die Welt gekommen? Die Sünde ist in die Welt gekommen, indem die Menschen entschieden haben, wir wollen nicht mehr uns mit Gott in eine Symbiose, in eine Gemeinschaft gehen, sondern wollen selber wissen, was richtig und was falsch ist. Wir wollen unabhängig von Gott sein. Und das ist das Wesen der Sünde. Das heißt, wenn wir so nach dem herkömmlichen fragen, was Sünde ist, also was ist richtig, was ist falsch, drehen wir uns im Kreis. Bleiben wir immer in der Sünde drin. Sünde ist, heißt, unabhängig von Gott gut und böse entscheiden zu wollen. Sich unabhängig von Gott machen, der durch sein Wesen, durch sein ewiges Wesen, dieses Wort ewig, also immer zeitlich unabhängig so zu sein, das ist überhaupt nicht zu denken richtig. Von ihm zu unterscheiden, immer zu entscheiden zu wollen, was ist gut, was ist böse, das meint eigentlich den Kern dessen, was Sünde ist. Unabhängig zu machen von Gott. Und deshalb kann Paulus auch davon sprechen, immer wenn wir so denken, was ist gut, was ist böse, was dürfen wir nicht, dann herrscht, wir können machen, was wir wollen, dann herrscht die Sünde. Nämlich das Wegbewegen von Gott. Und so funktioniert ja unser Leben oder das Leben der Menschen, aller Menschen. Wir können als Menschen machen, was wir wollen. Wir bewegen uns von Gott weg. Das meint Paulus, wenn er sagt, die Sünde herrscht. Wir bewegen uns von Gott weg durch das, was wir sein wollen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag morgens uns klar machen. Sünde ist mehr wie die böse Tat. Sünde ist eine grundsätzliche Lebensentscheidung, die wir aufheben müssen. Diese Folgen der Sünde, das, was in dieser Welt passiert ist, dass die Welt, um es mal platt auszudrücken, beim Teufel ist, das hat Gott gelöst, dieses Problem. Aber wir sind eben noch fähig, obwohl wir als Erlöste leben, sind noch fähig, so zu leben, als ob wir noch Sünder wären. Nämlich selber entscheiden zu wollen, was gut und was böse ist. Und unser Leben als Christ hat nur eigentlich den einzigen Sinn, das zu lernen, Nicht mehr zu fragen, was ist gut, was ist böse, sondern zu fragen, was will Gott? Wo bin ich mit Gott in Übereinstimmung? Dazu passt sehr genau der griechische Begriff, der wegen der in unseren Bibeln mit Sünde übersetzt ist, Hamartia. Das meint nämlich Zielverfehlung. Das Ziel der Schöpfung war, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und dieses Ziel haben die Menschen verfehlt, und das ist die Herrschaft der Sünde. Sich wegzubewegen von dem Gott, der sie geschaffen hat und der mit ihnen in der Liebesgemeinschaft leben will. Und das ist durch uns Menschen nicht wieder rückgängig zu machen. Wir hängen fest. So, und dieses Problem, dass wir festhängen, das hat Gott gelöst. Und die Frage ist, wie er das gelöst hat, erklärt Paulus 5 Kapitel lang, welches das Problem war und dass Gott es gelöst hat. So, und dann erklärt er, wie wir Anteil an der Lösung Gottes bekommen. Und dann erklärt er etwas, was in dem Zusammenhang erstmal seltsam anmutet. Das will ich jetzt zunächst mal vorlesen. Und zwar, so fängt er an, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und wir sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber der Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht Gottes, des Vaters, von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Also die Lösung Gottes besteht darin, dass Jesus und in Jesus diese ganze Schöpfung stirbt und Gott eine neue Schöpfung schafft in Jesus. Und unsere Lösung besteht darin, dass wir uns eins machen mit diesem Tod und der Auferstehung Jesu. Und das hat die Taufe zum Hintergrund. Interessant ist nebenbei bemerkt, über die Taufe, dass Paulus überhaupt fragen kann, wisst ihr nicht? Das zeigt nämlich eins, dass die Taufe als Anfangspunkt des Christseins in der damaligen Christenheit eine Selbstverständlichkeit war. Denn er kannte die Gemeinde in Rom ja gar nicht. Er wusste ja gar nicht, wie die über die Taufe denken. Konnte ja nicht wissen, woher auch. Es gab kein Internet. Er hat nicht die Homepage der Gemeinde in Rom lesen können, sondern und auch nicht so das, was wir vielleicht am Anfang über das, wie wir die Dinge sehen, auf unserer Homepage stehen haben, sondern er wusste nur, was grundsätzlich gilt. Taufe bedeutet, mit Jesus gestorben und auferstanden zu sein. Und wenn man das nicht nachvollziehen hat, kann man eigentlich gar kein Christ sein. Sondern dreht sich noch im Kreis. Man ist noch bei dem, was ist richtig, was ist falsch. Also diese Taufe, dieses mit Jesus gestorben und auferstehen, ein neuer Mensch zu sein, ist Anfangspunkt des Christseins. Wobei es natürlich so ist, wir Christen sind, obwohl wir neu angefangen haben, obwohl wir eine neue Schöpfung sind, sind wir zur alten Schöpfung noch fähig. Wir können noch fragen, was ist richtig, was ist falsch. Aber das ist nicht mehr die entscheidende Frage. Die Frage, die unserem neuen Leben entspricht, ist eine ganz andere. Taufe ist eine biblische Selbstverständlichkeit. Und das ist, denke ich mir, etwas, was wir mit großer Selbstverständlichkeit auch unseren Geschwistern, die das nicht so sehen, weitergeben dürfen. All das, was geschichtlich aus der Taufe dann geworden ist, denn dass Kinder irgendwie als Säuglinge zu Christen irgendwie gemacht werden sollen, ist etwas, was geschichtlich gewachsen ist, was mit dem, was Gott sich gedacht hat, überhaupt nichts zu tun hat. Wir müssen, denke ich mir, Geschwister, die das anders sehen und oft auch nicht anders sehen können, zumindest wenn sie keine Theologie studiert haben, da könnten sie es eigentlich sehen. Also mit Leuten, die Theologie studiert haben, mache ich dann nicht mal viel Federlesens. Wenn die die Bibel ernst nehmen, ist es ganz einfach. Nur den Menschen, auch unseren Geschwistern, ein Großteil unserer Geschwister, ist das abgewöhnt worden. Das müssen wir uns klar machen. Ausgangspunkt des Christseins ist mit Christus gestorben und auferstanden. Das, was hinter der Taufe steht. Nicht so der äußere Akt nur, sondern mehr, was hinten dran ist. Und wir sollten das mit biblischer Selbstverständlichkeit also einfach voraussetzen. Und wenn wir mit Christus gestorben sind, dann sind wir auch dem Gesetz gestorben, dem jüdischen Gesetz, dem, was im Alten Testament gilt, dem sind wir gestorben. Und was gilt da? Da gilt das, was Gott zu Recht von denen fordern kann, die selbst wissen wollen, was gut und was böse ist. Das ist das Gesetz. Wir werden im Kapitel 7 nächstes Mal dann noch da vertieft drüber nachdenken müssen, was das Gesetz Gottes ist und wie wir dazu stehen. Aber grundsätzlich gilt, wir sind dem, was Gott zu Recht von dem Volk Israel fordern konnte, gestorben. Das ist nicht mehr das, so Argument Paulus, was unser Leben als Christen prägen soll. Da steht noch drin, was Gott zurecht will. Aber das ist nicht der Maßstab, nach dem wir zu leben haben. Was ist richtig, was ist falsch? Wir haben einen anderen, wir haben einen neuen Maßstab. Also Gesetz ist immer das, was darf man, was darf man nicht. Und deshalb ist es eigentlich sehr einfach, dass wir heute und für dieses Kapitel uns mal die Frage stellen sollen, wie sollen wir dann leben? Wenn wir nicht fragen dürfen, was ist richtig, was ist falsch, wie sollen wir als Christen leben? Und das ist eigentlich der Grundgedanke, den Paulus im Kapitel 6 hat. Wie sollen wir als Erlöste, als Menschen, die dem Gesetz und dieser gefallenen Schöpfung gestorben sind, wie sollen wir leben, obwohl wir noch in dieser gefallenen Schöpfung drin sind, obwohl wir noch zu dieser gefallenen Schöpfung fähig sind, wie sollen wir jetzt leben? Und dazu schreibt er ganz einfach: Stellt nun nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebendige aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das heißt, unser Leben soll nicht mehr von der Frage bestimmt sein, was ist richtig, was ist falsch, sondern unser Leben soll von der Richtung bestimmt sein, wohin wir leben. Sünde bedeutet von weg von Gott. Als Christ zu leben bedeutet, auf ihn hinzuleben. Deshalb ist es gar nicht so entscheidend, was wir als Christen christlich richtig, in Anführungszeichen, richtig machen, sondern es ist entscheidend, dass wir auf diese Beziehung zu Gott hinleben. Was dient der Beziehung zu Gott am besten? Es wird nicht möglich sein, wirklich alles zu tun, was richtig ist. Wir hängen drin. Wir sind mit allem, was wir tun, von Sünde umgeben, von dieser Frage umgeben, was ist richtig, was ist falsch. Das Einzige, was neu sein kann, ist, dass wir die Richtung ändern. Nicht mehr von Gott weg, sondern zu Gott hin. Also, nicht mehr, was darf ich nicht, sondern was sind Gottes Ziele? was dient Gottes Ehre, was dient meinen Geschwistern, was dient seinem Reich. Versteht ihr? Das ist eine Haltungsfrage. Christsein hat nichts mit einem Katalog zu tun, was man darf und was man nichts darf, sondern das hat etwas zu tun mit der Haltung, ich versuche, das Reich Gottes so gut ich kann zu dienen, obwohl ich merke, dass ich ständig dem auch schade durch mein Entscheiden. Das Ideal wäre, wenn wir alles gleichzeitig könnten. Aber das geht nicht. Und Gott weiß, dass es nicht geht. Er kann nur eins von uns fordern, nämlich einfach, dass wir uns auf ihn hinbewegen. So wie er unser Problem gelöst hat und sich auf uns hin bewegt hat. Gott hat durch die ganze Menschheitsgeschichte bis zu Jesus nur eins im Sinn gehabt. Wie kann er den Menschen, die von ihm weggegangen sind und die von ihm weggehen, wie kann er denen wieder nahe kommen? Das ist, denke ich, mir der Kerngedanke, den Paulus im Römer versucht zu entwickeln. Also von diesem Gesetzlichen, was darf ich weg, hin zu dem, was dient dem Reich Gottes. Und die Situationen, in die wir gestellt sind, sind unendlich vielfältig. Damals und heute, in der jüdisch-christlichen Welt damals, in der Welt heute. Aber wir müssen in allem, was wir tun, wenn wir als Christ leben wollen, einfach nur die eine Frage bewegen, was dient Gottes Zielen am meisten? Mehr können wir nicht. Unsere Fähigkeiten sind begrenzt. Wir können nicht vollkommen sein. In dem Sinne, was ist richtig, was ist falsch. Sondern wir können nur das richtige Ziel ansteuern. Das ist das, was bei Christen neu geworden ist. Das richtige Ziel ansteuern können. Die Herrschaft der Sünde bedeutet, von Gott sich wegzubewegen. Und die Herrschaft Gottes bedeutet, sich auf ihn zuzubewegen. Und das ist etwas, was nur in der Praxis des Alltags dient. Also ich kann euch jetzt lange Listen sonntags vorerlesen, was richtig und was falsch ist. Das bringt euch nicht weiter. Am Montag kommt die nächste Frage, die nicht auf meiner Liste steht. Und da muss ich neu fragen, was dient, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, was dient Gottes Zielen? Was dient Gottes Ehre? Was dient es meinen Geschwistern oder meinen Kindern? Das sind ja auch meine Geschwister. Oder was dient meinem Reich, seinem Reich? Denen, die mit mir zusammen auf diesem Weg sind, was dient dem am meisten? Das ist das Einzige, was wir Christen tun müssen und tun können. Ansonsten sind wir genauso unvollkommen wie alle anderen auch. Das ist das, was wir tun sollen. Das ist eigentlich nur ein Gedanke. Aber wenn wir diesen Gedanken mit in unseren Alltag nehmen und diesen Gedanken jeden Tag in jeder Situation bewegen, was dient Gott? Was bewegt uns, was bewegt uns auf ihn zu? Dann werden wir Fehler machen, aber wir werden die richtige Richtung nicht verlieren. Und wir werden als Christen leben. Denn Christsein bedeutet eigentlich nichts anderes, wie sich auf Gott hinzubewegen, der uns nahegekommen ist und der die Trennung zwischen Gott und Mensch überwunden hat. Und wenn wir diesen Gedanken mitnehmen, dann hätte ich das Ziel meiner Predigt erreicht. Amen.